Ich bin froh, wieder hier zu sein. So, habt jetzt schon ein paar Leute begrüßt. Wunderbar, wieder hier in eurer Mitte zu sein. Und danke an das Musikteam, das hat Spaß gemacht. War sehr schön, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an Wolfgang für die Lesung. Wenn ihr es nicht wisst, sage ich es euch gerne immer wieder, wenn diese Lesung kommt. Diese Lesung ist der Grund, warum wir bis heute sagen, wir haben ein hohes Ideal in dem, was wir wollen als christliche Gemeinde. Das ist die Blaupause für alles, was sich Christen vorstellen von ihrer Gemeinschaft, von ihrer Gemeinde. Das ist alles, wohin wir wollen. Bis heute. 2000 Jahre lang prägt uns das, was die Apostelgeschichte da so positiv formuliert hat. Wunderbar. Und in dem, was ich gleich sagen werde, versuche ich natürlich, dem auch gerecht zu werden. Ich habe eine Frage an die Technik. Ist euch etwas möglich, den Beamer abzustellen? Der blendet mich fürchterlich. Der geht mitten rein in die Augen. Ist das irgendwie, kann man, oh, super, schon viel besser. So einfach ist das. So, liebe Gemeinde, heute ist Endspiel. Wisst ihr es? Endspiel. Frankreich gegen Kroatien. Habt ihr gedacht, dass es so kommt? Nicht so richtig. Unsere Mannschaft wollte doch den Titel verteidigen. Das haben die gesagt. Ich hab's geglaubt. Ich weiß noch, wie wir hier gesessen haben. Das war gegen Schweden, das Spiel. Und jemand, der mich da gesehen hat, der weiß auch, also ich mag die deutsche Nationalmannschaft sehr. Ich laufe dann immer im Nationalmannschaftsshirt rum und so. Und ja, deutsche Nationalmannschaft, Fußball, ja. Aber nicht diesmal. Das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea habe ich im norwegischen Fernsehen gesehen. Ich kann euch sagen. Nur die zweite Halbzeit, erste waren wir noch unterwegs, nur die zweite Halbzeit. Den norwegischen Kommentator habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber sein wiederholtes Nee, 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 das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Der konnte es genauso wenig fassen wie ich, was da eine Mannschaft auf den Platz gebracht hat, die 2014 so großartig Weltmeister geworden ist. Wie die sich da präsentiert haben. Keine Einheit, keine Spielidee, kein Zusammenhalt. Dabei sind das jeder für sich jetzt immer noch tolle Fußballer. Ganz gewiss, die können wesentlich besser Fußball spielen als ich. Das macht sie zu tollen Fußballern. Aber eben nicht zusammen. Und das ist das Traurige. Das ist das Traurige. So ist es nun ganz logisch, dass andere Mannschaften um den Titel spielen, den wir als deutsche Fußballfans so sehr lieben und immer meinen, dass wir den gepachtet haben. Jetzt sind andere dran. Was das Ganze mit der Predigt dieses Sonntages zu tun hat, natürlich, ganz ehrlich muss ich sagen, nichts. Und auf der anderen Seite doch alles. Paulus versteht ja Gemeinde auch so, als eine Einheit. Er redet von Gemeinde wie ein guter Trainer. Und er redet immer von Einheit. Eine Einheit von Menschen, die Jesus gemeinsam nachfolgen. Und die das in ihren Höhen und auch in ihren Tiefen immer gemeinsam tun. Eine Schicksalsgemeinschaft. So beschreibt er Gemeinde. Und das ist genau das, was jeder Trainer auch sagen würde. Paulus, der kluge Trainer, schreibt einmal an die Philipper, jetzt lese ich aus Philipper Kapitel 2, die Verse 1 bis 4, auch nach der Neue Leben Bibel, und er schreibt da Folgendes: Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden. Achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen, für das, was sie tun. Wow, das könnte die Kabinenansprache sein heute. Das könnte man 1:1 übernehmen. Und wenn ich Trainer wäre als Christ, gibt ja welche, von denen wir das auch wissen, würde ich sowas machen. Würde ich mit diesem Bibeltext in die Kabine gehen und sagen, Leute, hier haben wir Inspiration für uns. So funktionieren wir als Team. Interessant ist, dass Paulus Gemeinde genau so versteht. Ein Team. Alle ziehen an einem Strang. Alle haben ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Aufgabe, ein gemeinsames Interesse. Und alle eint der Gedanke, es gemeinsam auch zu schaffen. So wird eine Mannschaft Fußball-Weltmeister, alle gemeinsam. Und so wird eine Gemeinde zur Lieblingsgemeinde des Paulus, denn genau das war die Gemeinde in Philippi ja auch. Dort hatte er nicht so schwere Kämpfe zu bestehen, wie zum Beispiel in Korinth. Das kann man ja alles nachlesen. Dort gab es keine fast so irrsinnigen Auseinandersetzungen wie in den galatischen Gemeinden. Kann man im Galaterbrief auch nachlesen. Philippi war eine Gemeinde scheinbar ohne große Probleme. Eine der Lieblingsgemeinden von Paulus. Und als er dieser Gemeinde schreibt, sitzt er im Gefängnis. Und was er schreibt, ist eine Art Vermächtnis. Er weiß ja nicht, wie es weitergeht. Und er stellt der Gemeinde mehrere Fragen. Die erste Frage: Ihr gehört zu Jesus Christus. Helft ihr euch gegenseitig und macht ihr euch gegenseitig Mut, ihm nachzufolgen? Könnt ihr antworten? Ihr gehört zu Jesus Christus. Helft ihr euch gegenseitig und macht ihr euch gegenseitig Mut, ihm nachzufolgen? Wie würdet ihr selber antworten? Was kommt euch als Antwort? Bitte so nur ganz ehrlich so bei euch selbst. Passt jetzt ja natürlich nicht, dass wir jetzt hier alle anfangen zu reden. Vielleicht müsstet ihr auch so reden und so nachdenken, wie ich das auch getan habe. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal fällt es mir schwer. Manchmal geht es mir leicht von der Hand, jemanden zu ermutigen. Aber manchmal eben auch das Gegenteil. Dann bist du frustriert. Dann schaffst du das nicht. Dann ist da irgendetwas, was dich so gestört hat, dass du es nicht hinkriegst. Ich weiß, auch unter uns, auch in jeder Gemeinde, auch in der Idealgemeinde, von der Wolfgang gelesen hat, aus der Apostelgeschichte 2, überall gibt es auch menschliche Missverständnisse. Sie gehören zu unserem Leben dazu. Einer hat einen schlechten Tag und guckt mich böse an. Daraus kann eine ernste Feindschaft werden, wenn wir beide nicht aufpassen. Und wenn wir es nicht schaffen, runterzufahren und auch mal zu sagen, hör mal, so schlimm war das nicht. Wir nehmen jetzt den Druck raus aus der Sache. Manchmal, auch das ist unsere Erfahrung, manchmal reden Menschen aneinander vorbei. Und sie merken, dass sie sich nicht verstehen. Können aber auch nicht einfach so umschalten. Das Gespräch misslingt. Was wird jetzt aus dem? Was wird jetzt daraus? Gerüchte brodeln schnell hoch. Gerade wenn sich vieles ganz einfach verbreiten lässt
und mit all den medialen Verstärkern herumposaunen lässt, die wir heute so haben. Aber wer überprüft die Gerüchte eigentlich? Wer unterscheidet zwischen Halbwahrheiten? Wer unterscheidet und sagt, das ist eine Übertreibung, das war gar nicht so? Wer legt fest, was wahr ist? Es kann schnell geschehen, auf viele unterschiedliche Arten und Weisen, dass es Trennungen in Gemeinden gibt. Die waren dafür, die waren dagegen. Du magst mich nicht, ich gehe dir aus dem Weg, lass mich in Ruhe, guck mich nicht an. Seid eines Sinnes, so übersetzt die Lutherbibel Paulus hier. Was bedeutet das für uns heute? Macht euch Mut, ihm nachzufolgen. Macht euch gegenseitig Mut, ihm nachzufolgen. Vielleicht ist es ein Weg. Ich überlege, wo unterstütze ich eine destruktive Situation? Wo gebe ich Gerüchte weiter? Wo lasse ich eben zu, dass die Sachen hochkochen, anstatt sie runterzukühlen? Wo lasse ich Menschen in einen Streit hineinlaufen? Destruktiv. Das Gegenteil davon? Wo handle ich zum Wohle der Gesamtgemeinde und ihrer einzelnen Mitglieder? Wo schaffe ich es, eine Situation, wo sich zwei streiten, zu entschärfen? Wie kann ich denen helfen, das zu schaffen? Über all diese Sachen redet Paulus hier. Das lese ich in seiner Frage. Helft ihr euch gegenseitig? Macht ihr euch gegenseitig Mut, ihm nachzufolgen? Lasse ich mich von negativen Gedanken und Handlungen anstecken? Oder versuche ich eben konstruktiv zum Wohle von einzelnen Menschen an Veränderungen mitzuarbeiten? Bin ich noch sauer auf das, was mir angetan wurde? Oder habe ich die persönliche Größe, trotz anderer Gedanken, die mir kommen, in der Gemeinde mitzuziehen? Bin ich noch im Trotzalter? Oder bin ich da schon heraus? Es wird immer so sein in unserem Leben. Wir werden alle immer unterschiedliche Auffassungen und Meinungen haben. Und es ist sehr schädlich für uns auch als Gemeinde, wenn wir ein Schmalspur-Christsein fördern, in dem freies Denken und freies Reden verboten ist oder nur in eine Richtung favorisiert wird. Das ist schädlich für uns. Es bringt nämlich gar nichts, per Argument alle auf eine Meinung einschwören zu wollen. Das ist keine Einheit. Das ist Gleichmacherei. Einheitsgrau. Aber keine Einheit. Eines Sinnes sein bedeutet, ich verstehe das Ziel der Gemeinde und mache es zu meinem Ziel. Mit meinem Denken, mit meinem Reden, mit meinem Handeln unterstütze ich so gut, wie ich es kann, die Gemeinde in ihrem Vorhaben. Paulus hat seinen Brief an die Philipper weder allein an die Verantwortlichen dort geschrieben, noch an die Reichen, sondern er hat seinen Brief an alle geschrieben. Er schreibt immer von der ganzen Gemeinde und er meint die Gemeinde auch so. Es ist immer die ganze Mannschaft, die er anspricht. Er spricht nicht zu Einzelkämpfern, sondern er redet von einer Einheit. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke ungewöhnlich ist für euch. Stellt euch mal vor, ihr seid eine Mannschaft. Und ihr habt ein Ziel, ihr wollt was erreichen. Eines Sinnes sein bedeutet für Paulus, von Christus her Gemeinde zu verstehen und zu bauen. Der entscheidende Blickwinkel bin also gar nicht ich selbst, sondern ist zuallererst Jesus Christus. dem gemeinsamen Ziel, Gemeinde zu bauen, muss sich meine private eigene Frömmigkeit unterordnen. Ich muss mich da einordnen, sonst wird das nichts mit dem Mannschaftsspiel. Für uns Westeuropäer ist das unglaublich schwierig. Wir sind ja ständig dabei, unsere eigenen privaten Wege in allen Lebensbereichen zu betonen. Und es ist eine ungemein schwierige Entscheidung für uns, das abzugeben, was gesellschaftlich immer favorisiert wird. Das Ego. Das Ego. Es geht nur um mich persönlich. Es ist unglaublich schwer. In einer Zeit, wo uns immer suggeriert wird, das ist das Wichtigste überhaupt, es zurückzuschrauben und zu sagen, hey, es geht um das Team, es geht um die Mannschaft, es geht um die Gemeinde. Eines Sinnes sein bedeutet, es gibt keine einheitliche fromme Uniform, keine nachgeplapperten Formeln, keine standardisierten Verhaltensweisen. Eines Sinnes sein bedeutet, die Liebe von Christus soll die Gemeinde prägen. Liebe hat kein Schema. Sie ist schöpferisch. Sie betont Unterschiede und führt trotzdem zusammen. So wie Christus. Seine Liebe zu Menschen lässt sich nicht in Formeln oder vorgeprägten Verhalten hineinpressen. Er liebt, weil er liebt. Das ist alles. Er liebt, weil er liebt. Und Paulus sagt, lass das doch in der Gemeinde genauso sein. Macht das doch. Versucht es. Eine weitere Frage stellt er. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Ich habe das für mich so übersetzt. Macht ihr euch für andere in der Gemeinde stark, ohne zu fragen, was hilft mir das persönlich? Was bringt mir das? Wie würdet ihr antworten? Was für eine Antwort kommt euch in den Sinn? Ihr kennt das sicher. Es ist eine Gemeindefreizeit. Irgendwann essen alle zusammen, alles ist super. Dann geht es um das Abräumen und um den Abwasch. Alles muss man selber machen. Als die Frage gestellt wird, wer macht das denn, schauen alle auf ihre Teller. Keiner will die Drecksarbeit machen. Und heimlich, still und leise denken manche, ach, also er oder sie könnte schon auch mal ein bisschen aktiver werden. Ich bleibe jetzt mal sitzen. Ich habe genug getan. Gemeinschaft, wie Paulus sie meint und will, bedeutet, mir ist es egal, was andere denken, was sie tun oder was sie nicht tun werden. Das ist mir egal. Sondern ich weiß, welche Entscheidung ich treffe. Und meine Entscheidung ist, ich melde mich, ich stehe auf, ich mach's. Klar, kein Problem. Mir ist egal, ob ich dadurch weniger Zeit für mich selber habe. Ich beschließe, nicht mehr die wichtigste Person in meinem kleinen Universum zu sein. Die Gemeinschaft von Menschen ist mir wichtiger geworden. So handeln, das ist es, was Paulus meint. Wir alle kennen aber auch das Gegenteil davon, von einem guten Einbringen in eine Gemeinschaft. Wir alle kennen Menschen, die es nicht gelernt haben, zwischen sinnvoller Arbeit für andere und einem Ausgenutztwerden zu unterscheiden. Das meine ich aber nicht. Das ist kein Ideal, sondern das ist eigentlich krank. Es gibt einen Namen dafür, der heißt Helfersyndrom. Immer nur die anderen, nie ich selbst. Das spricht gegen eine gesunde Sicht der Dinge. Nur wer auftanken kann, kann nämlich auch weitergeben. Die Balance ist ganz wichtig in unserem Leben. Wer für das Wohl anderer denkt und arbeitet, braucht selbst auch Ruhephasen. Und wenn Mitarbeitende in Gemeinden darauf nicht achten und sich selber nichts gönnen, werden sie ausbrennen. Es ist also auch eine Aufgabe für uns, aufeinander zu achten. Du machst gerade so viel. Wie kann ich dir eigentlich helfen? Und auch das ist erlaubt. Warum schaffst du es nicht, Arbeit zu lassen, zu delegieren? Was behindert dich eigentlich darin? Achte bitte mehr auf deine eigene innere Balance. Gib mal Ruhe. Es ist auch ein Werk Gottes, nichts zu tun. Schlimmer Gedanke, oder? Nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Wir kommen ja vom biblischen Menschenbild her, ne? Ist so. Wisst ihr, welche Funktion der Sabbat hat? Nichts zu tun. Zu ruhen. Auszuruhen. Und in der Bibel heißt es, nachdem Gott alles gemacht hat, setzt er sich hin, das sind jetzt meine Worte, ja, setzt er sich hin und ruht aus, guckt sich das alles an, klopft sich auf die Schulter und sagt, hey, das habe ich aber sehr gut hingekriegt. Das sieht alles so fantastisch aus. Um etwas zu erkennen, wie gut es ist, brauchen wir Ruhe, Zeit, etwas genießen zu können. Und Christen, die immer nur im roten Bereich laufen, machen was falsch. Ruhe, ausruhen, Zeit haben, nicht nur immer losrammeln, nicht nur immer arbeiten bis zum Umfallen. Das ist kein christliches Werk, das stimmt überhaupt nicht. Da pflegen Menschen ihr Ego und es ist wichtig, davon wegzukommen. Paulus sagt, durch den Heiligen Geist sind wir davon befreit, uns nur um uns selbst zu drehen. Seid nicht selbstsüchtig, schreibt die Neue Leben Bibel dazu. Und in der Lutherbibel heißt es, macht nichts aus Eigennutz. Davon sollten Christen frei sein. Wir sollten nicht mehr ständig fragen müssen, was nützt es eigentlich mir? Wie kann ich daraus einen Vorteil für mich machen? Paulus will weg von diesem ewigen Kampf um den eigenen Stand. Jemand spielt sich nach vorn, weil er oder sie in der Gemeinde Karriere machen will. Alle sollen zu einem aufsehen. Man ist ja doch so bedeutend, so wichtig. Der größte Lehrer, der wichtigste Pastor, der Beste, der Allerbeste, der beste Gruppenleiter, den es je gegeben hat. All diese ganzen Gedanken. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie ein Streber immer nur die erste Geige spielen zu wollen. Auf welcher Stufe wir stehen, das bestimmen wir selber nicht. Und auch andere Menschen bestimmen das nicht. Denn auch hier gilt, alles, was wir brauchen für unser Selbstverständnis, hat Jesus eigentlich längst für uns getan. Für ein gesundes Selbstverständnis zwischen Mut und Angst, zwischen Optimismus und Pessimismus, zwischen Selbstsicherheit und Unsicherheit. Jesus hat alles für uns erreicht, was wir jemals erreichen können. Wir sind bereits jetzt seine geliebten Kinder. Mehr geht sowieso nicht. Mehr geht nicht. Und das Schöne ist, wir sind es nicht allein, sondern viele andere mit uns. Für jeden Einzelnen von uns hat Jesus so befreiend, so heilend gewirkt. Das genau hebt die Gemeinde über alle menschlichen Zweckverbände, die es geben mag, hinaus. Die Gemeinschaft, die wir hier miteinander leben können, ist viel mehr als unsere private Entfaltung. Mit seiner Frage nach dem Heiligen Geist meint Paulus deshalb eine gesunde, eine lebenstüchtige Gemeinde. Und der Heilige Geist ist dabei der Schmierstoff und der Antrieb zugleich. Eine weitere Frage stellt Paulus. Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Wie denkt ihr? Wie würdet ihr antworten? Verbindet uns herzliche, das heißt auch mitfühlende Liebe? Wie antwortet ihr? Mitfühlende Liebe denkt ja nicht mehr, ey, du bist so anders, du bist nicht von hier, du gehörst hier eigentlich gar nicht her. Mitfühlende Liebe fragt nicht nach dem Woher und Wohin. Mitfühlende Liebe ist auch emotionale Nähe, ist Aushalten von Lebenssituationen, wo andere nur noch wegsehen wollen, nur noch verdrängen, nie aussprechen wollen, worum es geht, jeden Kontakt vermeiden, keine traumatische Geschichte mehr hören wollen. Mitfühlende Liebe trägt zur Befreiung bei. Gerade dass jemand über seine Ängste und über seine Schuld reden kann, gerade dass wir die Schwächen des anderen aushalten. Mitfühlende Liebe. Mitfühlende Liebe überwindet jede Trennung. Ich glaube, sie ist auch in unserer gesellschaftlichen Diskussion momentan immens wichtig. Und mir fehlt christliche Nächstenliebe und auch Mitgefühl, wenn ich den Politikern unseres Landes in den letzten Wochen so zuhören muss. Das fehlt mir massiv. Kommen die tatsächlich aus Parteien, die ein C haben? Ist es wahr, christlich im Parteinamen führen zu wollen und so unbarmherzig über Menschen zu reden? Kann nicht wahr sein. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief über die Liebe. Und er schreibt dann 1. Korinther 13, dass Liebe nie das ihre sucht. Sie achtet auf das Wohl des anderen. Und er schreibt, ohne solche Liebe ist der Glaube tot. Mitfühlende Liebe. Es ist interessant, dass wir dieses hohe Lied der Liebe in Hochzeitsgottesdienste ausgelagert haben. Da kommt das massenhaft vor. Also jede zweite Hochzeit, die ich halte, immer hohe Lied der Liebe, ist schön, wunderbar, will ich nichts dagegen sagen. Aber eigentlich gehört es doch in den Alltag einer Gemeinde hinein. Eigentlich gehört es doch in den Alltag einer Gesellschaft hinein, mitfühlend zu sein, mitfühlend. Für mich war es ein schlimmes Erlebnis, einmal in Bochum mit einer Frau sprechen zu müssen, die gerade damals über Lampedusa geflohen war. Äthiopierin, 3 kleine Kinder, ein Mann. Dann haben die anderen äthiopischen Christen aus der Gemeinde übersetzt. Sie ist gerade angekommen, ja. Sie hat 3 Kinder. Ich habe gesagt, ich sehe nur 2 Kinder. Wo ist das dritte Kind? Das dritte Kind ist ertrunken. Ihr sagt, sie hat einen Mann. Wo ist dieser Mann? Dieser Mann musste im Lager Militärdienst tun. Sie weiß nicht, wo der Mann geblieben ist. Der ist weg. Ach. Dann habe ich gefragt, so, und wie geht's ihr? Ja, sagte dann der Übersetzer, wie soll es ihr denn gehen, Ronald? Sie hat die beiden kleinen Kinder, das Baby konnte sie im Arm halten. Und er sagte, vermutlich ist sie in dem Lager 1-2 Jahre vergewaltigt worden. Und dann, als sie durch waren mit ihr, haben sie sie ins Boot gesetzt und losgeschickt. Und heute ist es so, dass die EU sagt, nee, wir wollen diese Leute nicht haben. Und schickt die zurück nach Libyen, in die Lager, wo das passiert. Und das wird bezahlt mit viel Geld. Wo ist das christlich? Wo ist das mitfühlend? Wo ist das barmherzig? Und ich will euch sagen, wir als Gemeinde sind wirklich ein Gegenentwurf zu allem, was es in der Gesellschaft gibt. mitfühlend, barmherzig mit Menschen sein, sie nicht ertrinken lassen, sondern sie retten und erst danach fragen, was brauchen sie. Ja, das müssen wir auch fragen. Aber zunächst einmal geht es darum, Leute zu retten. Und der Paulus schreibt davon, das soll uns prägen, diese mitfühlende Liebe. Wo ist die unter euch? Ich kann euch sagen, die ist hier. Die ist hier, weil hier ein Ort ist, wo sich Menschen aus vielen Nationen treffen. Es ist ein sichtbares Zeichen für die Liebe Gottes. Ganz klar. Ein sichtbares Zeichen für Barmherzigkeit. Die Liebe Gottes hat Paulus auch im Philipperbrief im Blick. Und er sagt uns, erinnere dich an die Kraft der Liebe Gottes, der dich zu seinem geliebten Kind gemacht hat. Und jetzt wende diese Liebe doch an. Schenke sie deinen Mitmenschen. Gib weiter, was dir begegnet ist, was dich geheilt hat, was dir gut getan hat, was dich befreit hat, was dich fröhlich sein lässt. Gib das weiter. Gib weiter, was dich ausfüllt. Liebe wirkt immer ohne Schablonen. Sie ist mitfühlend, emotional, nah, ehrlich, ohne Verstellung. Nehmt doch in den kommenden Wochen doch gerne aus diesem Gottesdienst, vielleicht auch aus der Predigt mit, dass wir alle miteinander die Stärke haben, unsere Projekte zu stemmen, wenn wir das im Blick haben, was Paulus hier schreibt. Seid eins, seid verbunden miteinander, achtet im Heiligen Geist aufeinander, lasst diese göttliche Liebe unter euch fließen. Wir haben die Stärke, das zu verwirklichen, was wir wollen, wenn wir eine Mannschaft sind. Allein würden wir sicher oft verzagen und verzweifeln. Aber wir haben eine ungeheure Kraft, wenn wir begreifen, dass wir alle eins sind, an einem Ziel arbeiten. Die Liebe Gottes soll sich hier an diesem Ort und in dieser Stadt zeigen. Wenn das unser Ziel ist, dann ist alles gut. Dann schaffen wir das auch. Allein schaffen wir es nicht. Verzagen wir. Aber gemeinsam schaffen wir es. Wenn es nötig ist, dann lasst euch heute mahnen. Schau nicht auf das, was dir nützt, sondern weite deinen Blick auf die gesamte Gemeinde, das gesamte Team, die gesamte Mannschaft. Und lass dich von dem sehr, sehr guten Trainer Paulus motivieren, dabei zu sein und auch zu bleiben. So wird Großes entstehen und du bist dabei. Ich glaube, dass heute Abend kein Spieler Fußball-Weltmeister wird. Nein. Sondern die Mannschaft, die es schafft, am besten als Team zu spielen, die wird es schaffen. Die wird Weltmeister werden. Genauso denkt Paulus. So motiviert er seine Lieblingsgemeinde in Philippi und eigentlich uns auch. Amen.